Ich grüße Sie, einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen in dieser Vorlesung optimieren und wir haben uns direkt zu Beginn der Vorlesung überlegt, was sind denn notwendige Optimalitätsbedingungen, also an was können wir ein Optimum erkennen. Und dann ganz früh haben wir die aus der Analysis schon bekannte Tatsache hergeleitet, dass an einem unrestringierten Optimum gilt, dass der Gradient gleich Null ist, dass also keine Abstiegsrichtung existiert. Und dann war die Frage, was machen wir im restringierten Fall? Was ist, wenn wir jetzt die Funktion nicht überall im Erlaubten, also nicht jeder Parameterwert erlaubt ist für die Funktion, für die Optimierung, sondern wenn wir nur eine beschränkte Menge, irgendeine eingeschränkte Menge von Parameterwerten haben, die erlaubt sind, überhaupt nur eine eingeschränkte Menge von Parametern, wie man ein Auto bauen kann, liefert überhaupt fahrtüchtige Autos. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Benzinverbrauch zu optimieren mit Autos, die überhaupt gar nicht fahren können. Sie haben andere Constraints, zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie etwas kaufen, wenn Sie etwas produzieren wollen, dann können Sie typischerweise keine negativen Mengen produzieren. Sie können typischerweise nicht unbegrenzten Kapital einsetzen. Das heißt, Sie haben typischerweise Nebenbedingungen Ihrer Optimierung dabei. Das heißt, was wir jetzt betrachten, ist das Problem, wir möchten gerne eine Funktion minimieren, allerdings unter einer Nebenbedingung, dass klein x jetzt nicht mehr einfach Teilmenge vom Element vom R hoch n ist, sondern jetzt nur noch Element ist von irgendeiner Teilmenge x vom R hoch n. Und der Fall, auf den wir uns konzentrieren wollen, ist der in der Praxis ja sehr wichtige Fall, dass das x beschrieben ist durch Gleichungen und Ungleichungen. Das heißt, was wir annehmen, ist, dass unsere Menge x die Form hat alle klein x aus dem R hoch n, sodass gewisse Ungleichungen erfüllt sind, g von x kleiner gleich 0 und vielleicht noch gewisse Gleichungen erfüllt sind, h von x gleich 0. Und dabei haben wir immer die Konvention, also wir haben als Generalvoraussetzung alle Funktionen, die hier vorkommen, die seien tatsächlich erstmal auf dem ganzen R hoch n definiert. Also das f sei auch durchaus da definiert, wo das g und das h die Ungleichung nicht erfüllt sind. Das f sei überall definiert, g sei überall definiert, h sei überall definiert und die seien auch überall stetig differenzierbar. Was wir außerdem als Konvention immer mit dabei haben, ist, dass wir natürlich mehrere Ungleichungen und mehrere Gleichungen mit dabei haben können. Das heißt, das g und das h, die sind als vektorwertig angesehen. Das heißt, g von x kleiner gleich 0 heißt für eine vektorwertige Funktion g, dass jede Komponentenfunktion von g kleiner gleich 0 sein muss. Und ebenfalls da drin enthalten ist der Trivialfall, also das g und das h, die dürfen auch durchaus null Komponenten haben, in den r hoch 0 reingehen, mit der naheliegenden Konvention, dass wenn das g null Komponenten hat, dann heißt das einfach, wir haben keine Ungleichungsnebenbedingung dabei. Ja, dann hatten wir uns, wie gesagt, überlegt, was haben wir, wie ist das, wenn wir ein Minimum im r hoch n haben? Wir wissen, f hat lokales Minimum im r hoch n. Dafür ist notwendig, dass der Gradient von f an dieser Stelle x Dach, dass der gleich 0 ist. Und das können wir auch so interpretieren, dass das f keine Abstiegsrichtung besitzt. Also das können wir auch so schreiben, dass der Gradient f von x Dach transponiert mal d, der ist größer gleich 0 für alle d im R hoch n. Das heißt also, es gibt kein d, sodass der Gradient damit multipliziert kleiner ist als 0. Das heißt, es gibt keine Abstiegsrichtung. Es existieren keine Abstiegsrichtungen. Und diese Idee konnten wir wunderbar übertragen auf den restringierten Fall. Wir konnten uns nämlich überlegen, im restringierten Fall, da kann es durchaus Abstiegsrichtungen geben. Es kann sein, wenn Sie dann lokales Minimum irgendwo am Rand haben, dann kann es sein, dass es eine Richtung gibt, wo es noch weiter bergab gehen würde. Dann würde Sie diese Richtung aus dem x-Groß-x rausführen. Das heißt, es kann durchaus sein im restringierten Fall, dass Sie ein lokales Minimum haben, wo es noch Abstiegsrichtungen gibt. Aber es kann keine Abstiegsrichtung geben, die mit den Nebenbedingungen kompatibel ist, die Sie nicht aus dem Bereich rausbringen würde. Das heißt, was wir gesehen haben, wenn f hat ein lokales Minimum in unserer Teilmenge x im R hoch n, wenn das gilt, dann gilt hier analoges, nicht mit Gradient gleich 0, aber es gilt immerhin noch, Gradient f von x Dach transponiert d ist größer gleich 0 für alle d aus dem sogenannten Tangentialkegel. Den hatten wir bezeichnet mit t, lass uns nach der Reihenfolge gucken, von dem Groß x und dem Klein x, t Groß x, Klein x. So hatten wir das Ganze genannt. Ja, das bedeutete dieses T groß x, klein x Dach. Das waren gerade alle Richtungen, aus denen Sie sich aus der Menge dem Punkt x Dach nähern konnten. Das heißt, diese Bedingung können Sie so interpretieren, es existieren keine zulässigen Abstiegsrichtungen. Das heißt, es gibt Richtungen, die es bergab geht, aber die würden Sie aus dem Gebiet rausführen. Soweit ist die Analogie wunderschön. Das Problem an der Sache ist, diese Bedingung hier, die können Sie wunderbar in einen Computeralgorithmus übersetzen. Gradient gleich 0 ist ein Nullstellenproblem. Können Sie das Newton-Verfahren draufwerfen, kriegen Sie auf die Art und Weise quadratisch-konvergente Verfahren. Diese Bedingung hier ist unglaublich unhandlich, denn in dieser Bedingung steckt dieser Tangentialkegel drin. Den Tangentialkegel haben wir definiert als ja, jede Folge, die irgendwie gegen das x-Dach konvergiert, die asymptotische Richtung, aus der die kommt, das ist dann die Richtung, die in dem Tangentialkegel drin ist. Ist was, was Sie im Computer praktisch nicht berechnen können oder zumindest nicht vernünftig berechnen können. Das heißt, in der Form können wir das nicht vernünftig implementieren. Vernünftiger implementieren könnten wir den linearisierten Tangentialkegel. Das heißt, die Idee wäre, verwende statt diesem unhandlichen Ding groß T x x Dach, was über Limites und asymptotische Richtungen definiert ist, stattdessen verwenden wir lieber den linearisierten Tangentialkegel. Und wenn Sie mitschreiben, ich schreibe hier eine Notation hin, die ich nachher wegwischen muss. Wir werden sehen, aus welchem Grund ich die nachher wegwischen muss. Aber der linearisierte Tangentialkegel, da wäre erstmal die Idee, wie wir den aufstellen könnten, dass wir sagen, wir nehmen uns die Nebenbedingungen, die hier drin stehen. Das sind irgendwelche nichtlinearen Funktionen g und h. Und jetzt linearisieren wir die Funktion, ersetzen die durch ihr lineares Taylor-Polynom in der Stelle, wo wir gerade sind. Und dann überlegen wir uns, welche Richtung erhalten denn diese, also die Ungleichung im linearisierten Fall. Also wenn wir das Ganze linearisiert haben, dann sind es einfach nur lineare Nebenbedingungen. Dann gibt uns das hier also, jede Ungleichung gibt uns so ein Schneiden mit einem Halbraum. Dann gibt es also eine Richtung, die uns im Halbraum drin lässt, eine Richtung, die aus dem Halbraum raus bringen würde, wenn wir schon an der Grenze sind, und h von x gleich 0 entsprechend linearisiert, gibt uns einfach irgendeine Gerade, die wir rausschneiden, oder eine Ebene, die wir rausschneiden. Entsprechend gibt es Richtungen, die uns auf der Ebene draufhalten. Das haben wir uns überlegt. Das wären also gerade die Richtungen d im r hoch m, wo Gradient hix transponiert für jede Komponente von h mal d gleich 0 ist. Damit würde die linearisierte Gleichungsnebenbedingung erhalten bleiben. Und außerdem müsste gelten, Gradient gjx transponiert mal d kleiner gleich 0. Und das Ganze für jede Komponente von h, also für alle i von 1 bis p. Und für jede Komponente j von g, wo das g überhaupt aktiv ist als Nebenbedingung. Solange g von x noch echt kleiner ist als 0, können Sie in jede Richtung noch ein bisschen wackeln. Und das g bleibt kleiner als 0, sondern nur da, wo das g von x gleich 0 ist, ist diese Nebenbedingung wirklich, wirklich aktiv und für Sie wichtig. Das heißt, nur für diejenigen j, wo die Nebenbedingung aktiv ist, also wo sie nicht inaktiv ist, also wo j nicht in der Menge der inaktiven Nebenbedingungen drinsteckt. Ja, und jetzt hatten wir gesehen am Dienstag noch, wir wissen, t von xx ist Teilmenge des linearisierten Tangentialkegels. Also eine Richtung klappt schon mal. Wir machen die Sache höchstens größer, wenn wir statt mit dem unhandlichen Tangentialkegel mit dem etwas handlicheren linearisierten Tangentialkegel rechnen. Auch das müssten wir uns noch überlegen, wie wir daraus denn was Implementierbares machen. Aber das sieht schon mal besser aus. Und das sind letztlich Gradient g, Gradient h, sind einfach feste Vektoren, die Sie ausrechnen können zu jedem x. Das heißt, was Sie hier haben, ist irgendein Schnitt von Ebenen und ein Schnitt von Halbräumen. Das ist also was, was wir zum Beispiel bei dem Simplex-Verfahren ja auch schon unter Kontrolle gekriegt haben. Also das sind Dinge, die kriegen Sie im Computer wahrscheinlich unter Kontrolle. Die Frage ist, gilt an der Stelle hier gleich? Also gilt unsere wunderbare Bedingung hier? Können wir in der einfach das T ersetzen durch TL? Und da ist die schlechte Nachricht, das geht nicht. Und die Nachricht ist tatsächlich noch schlechter, wie Beispiel 327 uns zeigen wird. Gucken wir uns ein Beispiel an und nehmen uns als Menge x die Menge klein x im R2, so dass minus 1 kleiner gleich x1 kleiner gleich 1 und x2 gleich 0 ist. Also wir haben hier im R2 das x2 einfach auf gleich 0 gesetzt. Das heißt, ich habe hier ich nach oben x2 habe, nach rechts x1 habe, dann ist x2 einfach gleich 0 und x1 zwischen minus 1 und 1. Ich habe ja also einfach so einen Strich im Zweidimensionalen. Jetzt kann ich diese Menge auf verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Also offensichtlich passt die zu unserem Konzept. Ich kann sagen, ich habe hier zwei Ungleichungen, eine Gleichung. Also das heißt, das Ding wird beschrieben, lässt sich beschreiben durch g von x hätte entsprechend zwei Komponenten und müsste so aussehen, dass g von x kleiner gleich 0 gerade gleichbedeutend ist mit dieser Geschichte hier. Also x1 kleiner gleich 1 würde heißen x1 minus 1 kleiner gleich 0. Also nehmen wir das als erste Komponente von unserem g. G kriegt x1 und x2, macht daraus in der ersten Komponente x1 minus 1. Die ist kleiner gleich 0, genau dann, wenn x1 kleiner gleich 1 ist. Und in der zweiten Komponente machen wir das entsprechend hier mit minus 1. Das heißt, wir nehmen uns minus x1 minus 1, dann sehen Sie, wenn minus x1 minus 1 kleiner gleich 0 ist, dann heißt das, dass das x1 größer gleich minus 1 ist. Also durch diese beiden Komponenten ist g von x kleiner gleich 0 gerade äquivalent zu diesen ersten beiden Ungleichungen hier. Dasselbe mit dem zweiten. H von x soll so sein, dass h von x gleich 0 äquivalent ist zu x2 gleich 0. Also sagen wir h von x gleich x2, immer für x gleich x1, x2 eingesetzt. Das wäre die naheliegende Beschreibung von der Menge. Aber es sagt uns ja niemand, dass wir die naheliegende Beschreibung von der Menge wirklich so vorfinden. Typischerweise, also denken Sie daran, wenn wir hier Beispiele machen im Zweidimensionalen, ist das immer nur für uns, weil wir uns das so schön vorstellen können. In der Praxis haben Sie Beispiele, wo Sie Hunderttausende von Dimensionen haben, ganz furchtbar viele Dimensionen, wo Sie vielleicht ganz furchtbar komplizierte Bereiche haben. Und niemand sagt Ihnen, dass die Bereiche wirklich ganz furchtbar effizient und vernünftig beschrieben sind. Es kann durchaus sein, dass in die Beschreibung von den Bereichen viele Dinge eingeflossen sind, dass Sie da redundante Gleichungen mit drin haben, redundante Ungleichungen mit drin haben. Zum Beispiel könnten Sie dieselbe Menge vorfinden über die folgende Beschreibung. Es gilt aber auch groß x gleich die Menge aller x im R2, sodass, fangen wir vielleicht hinten an, x2 gleich 0 ist weiterhin. Die nehmen wir mit rein. x1 kleiner gleich 1 nehme ich mit rein. Das heißt, was noch fehlen würde, wäre x1 größer gleich 1. Und jetzt schreibe ich mir x1 größer gleich 1 einfach auf eine unnötig komplizierte Form, nämlich x1 plus 1 hoch 3 ist größer gleich x2. Dann sehen Sie, zusammen mit x2 gleich 0 ist das äquivalent dazu, dass x1 plus 1 hoch 3 größer gleich 0 ist. Das Monoton ist also äquivalent zu x1 plus 1 größer gleich 0, ist also äquivalent zu x1 größer gleich 1. Das heißt, diese Menge hier ist genau dieselbe Menge, wie die, die ich da vorne hingeschrieben habe. Diese Geschichte hier ist äquivalent für x2 gleich 0 zu x1 größer gleich minus 1. Und damit sehen wir, diese Beschreibung mit G und H, die ist gar nicht eindeutig. Es gibt auch noch ein anderes G und H, was uns dieselbe Menge beschreibt. Diese Sache hier lässt sich beschreiben durch G Tilde von X gleich, und diese beiden Ungleichungen hier jeweils auf eine Seite gebracht und so aufgelöst, dass da gleich, kleiner gleich 0 steht. Also hier hätten wir x2 minus x1 plus x1 hoch 3 ist kleiner gleich 0. Also die erste Komponente wäre x2 minus x1 plus 1 hoch 3. Die zweite Komponente wäre x1 kleiner gleich 1, heißt also x1 minus 1 kleiner gleich 0. Und das h wäre genauso wie eben h-Schlange von x gleich x2. Das heißt, unser Groß X, was gegeben, was ich beschreibe, das durch G und H, gibt dasselbe Groß X, wenn wir es beschreiben durch G-Schlange und H-Schlange. Ich habe die Notation nicht eingeführt, aber wenn Sie das vorne mit Argumenten schreiben wollen, dann gilt also Groß X von G, H ist gleich Groß X von G-Schlange, H-Schlange mit der naheliegenden Notation. Das soll bedeuten, die Menge Groß X, die gegeben ist durch die Definition hier ganz am Anfang. Also GH und G-Schlange, H-Schlange beschreiben genau dieselbe Menge groß X. Allerdings werden Sie sehen, und das zeigen Sie in Übungsaufgabe 12.3, wenn Sie sich jetzt einen bestimmten Punkt nehmen, zum Beispiel den Punkt minus 1, 0, der liegt offensichtlich drin in unserer Menge, x2 ist gleich 0, x1 ist größer gleich minus 1, dann gilt für diesen Punkt, dass der Tangentialkegel in dem Punkt, der ist derselbe wie der lineare Tangentialkegel, wenn Sie Ihre Menge x mit g und h beschreiben. Und der ist nicht dasselbe wie der linearisierte Tangentialkegel, wenn Sie Ihr x durch g-Schlange, h-Schlange beschreiben. Das heißt, erstmal dürfen wir unseren linearen Tangentialkegel, wir dürfen nicht die Notation verwenden, die ich ganz am Anfang genommen habe. Wenn ich an der Stelle sage, das hier soll der lineare Tangentialkegel der Menge groß x sein, dann ist das gar nicht wohl definiert. Denn Sie können zu einer Menge groß x, können Sie ganz viele verschiedene g's und h's haben, die Ihnen alle dieselbe Menge groß x definieren. Der linearisierte Tangentialkegel hängt aber davon ab, welche Beschreibung der Menge Sie genommen haben. Das heißt, während der Tangentialkegel nur davon abhängt, welche Punkte sind in der Menge drin, hängt der linearisierte Tangentialkegel davon ab, mit welcher Beschreibung, mit welchen Ungleichungen habe ich diese Menge beschrieben. Und es kann durchaus sein, dass die Ihnen verschiedene Ungleichungen dieselbe Menge liefern. Das heißt, ich darf den nicht TL von groß x, klein x nennen, denn ich kann ihn nicht berechnen aus der Menge groß x. Ich muss die Beschreibung der Menge groß x kennen. Das heißt, ich sollte ihn zum Beispiel nennen TL von g, h, x. Und dann zeigt uns dieses Beispiel hier, was Sie nachrechnen auf dem Übungsblatt. T von groß x, x ist tatsächlich dasselbe wie der lineare Tangentialkegel, der linearisierte Tangentialkegel, wenn Sie es mit GH, auf die vernünftige Art und Weise beschreiben. Und das Ganze ist nicht dasselbe, es ist eine echte Teilmenge von dem linearisierten Tangentialkegel, wenn Sie es mit G tilde, H tilde beschreiben. Das heißt, dieser linearisierte Tangentialkegel, der kann tatsächlich zu groß sein und der kann tatsächlich auch von Ihrer Beschreibung der Menge abhängen. Das ist in dem Beispiel, wird natürlich kein Mensch würde diese Beschreibung der Menge wählen. Aber beachten Sie wieder, wenn Sie das Ganze von einem Anwender bekommen haben und Sie haben da Hunderte, Tausende, Zehntausende von Parametern, Hunderte, Tausende und Zehntausende von Gleichungen und Ungleichungen drin, dann können Sie typischerweise nicht garantieren und auch durch ein Preprocessing typischerweise nicht garantieren, dass Sie nicht noch solche Geschichten dass sie hier Ungleichungen haben, die erstmal völlig vernünftig aussehen, die sich aber zusammen mit Gleichungen dann noch ganz, ganz erheblich vereinfachen würden. Ja, und das heißt, es ist leider nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Wir hätten gerne, dass wir an dieser Stelle hier so eine Bedingung haben, eine notwendige Optimalitätsbedingung mit dem linearisierten Tangentialkegel statt dem Tangentialkegel. Aber es gilt nicht. Also wir hätten es aber gerne und wir wissen auch sonst nicht wirklich, wie wir weiterkommen. Also mit dem Tangentialkegel, der ist zwar schön zu mathematisch beweisen, aber der taugt nichts, um im Computer damit umzugehen. Der linearisierte Tangentialkegel ist wunderbar, um im Computer damit umzugehen, aber dummerweise gilt der mathematische Satz, den wir gerne hätten, nicht für den. Was macht man an der Stelle? Man könnte sagen, man fängt an zu schummeln, aber es ist natürlich ein seriöses Schummeln. Was man tatsächlich macht in solchen Fällen ist, naja, dann begnügen wir uns eben mit den Fällen, wo die Welt gut ist. Also es gibt Fälle, wo der linearisierte Tangentialkegel gleich dem Tangentialkegel ist. Da ist die Welt in Ordnung, da gilt unser Satz und wir können im Computer damit umgehen. Es gibt Fälle, wo das nicht gilt, da kommen wir eben mit diesem Ansatz nicht weiter. Also was machen wir? Wir geben diesen Teil von der Welt, der gut ist, wir geben den einen Namen und sagen, es gibt, wenn der linearisierte Tangentialkegel gleich dem Tangentialkegel ist, dann ist eine gewisse Bedingung erfüllt und unter dieser Bedingung funktioniert dann unser Ansatz. Das heißt, wir können eben nur in einem Teil der Welt und nur für einen Teil der Probleme können wir diesen Ansatz jetzt weiter verfolgen. Geben wir diesem Teil der Welt einen Namen und dieser Name, den nennt man typischerweise Constraint Qualifications, also Zwischenüberschrift ohne Nummer. Constraint Qualifications, also Nebenbedingungsqualifikation, da hat sich kein deutsches Wort bisher wirklich zu durchgesetzt, bedeutet nichts anderes als, meine Nebenbedingungen sollen gefälligst so schön sein, dass der Tangentialkegel gleich dem linearisierten Tangentialkegel ist. Also wir werden jetzt sagen, wenn Tangentialkegel gleich linearisierter Tangentialkegel gilt, dann nennen wir das, dann sagen wir, dass eine Constraint Qualification erfüllt ist und dann haben wir den Satz, wenn eine Constraint Qualification erfüllt ist, dann gilt unser notwendiges Optimalitätskriterium und alles, was wir im Weiteren machen, wird dann immer gelten. Falls wir ein Problem haben, wo Constraint Qualifications erfüllt sind, dann funktioniert all das, was wir machen. Natürlich beruht das ganz wesentlich darauf, dass wir irgendwelche Eigenschaften finden, die uns diese Constraint Qualifications auch sicherstellen. Denn wenn wir für ein Problem nicht nachtesten können, ob Constraint Qualifications gelten, ob Tangentialkegel gleich linearisierter Tangentialkegel ist, dann bringt uns die Sache nicht viel. Dann können wir das Verfahren einfach trotzdem ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Aber es bleibt natürlich immer unbefriedigend. Wir möchten auch gerne irgendwelche Eigenschaften haben, aus denen wir ablesen können. Wenn die gelten, dann klappt das mit dem linearisierten Tangentialkegel. Also geben wir erstmal der ersten Idee einen Namen, Definition 328, die Bedingung Tangentialkegel zu unserer Beschreibung der Menge soll sein. Tangentialkegel der beschriebenen Menge, die nennt man auch Abelie-Constraint Qualification für klein x in groß x. Also das Ganze kann natürlich auch so sein, dass in einem Punkt dieser Tangentialkegel gleich dem linearisierten ist und in irgendeinem anderen Punkt das nicht der Fall ist. Also ob die gilt, hängt davon ab, an welchem Punkt wir sind und in welcher Menge wir überhaupt sind und wie wir die Menge beschrieben haben, mit welchem g und mit welchem h. Es kann sein, dass sie in einer Menge Punkte haben, wo das gilt und andere, wo es nicht gilt. Es kann sein, dass sie eine Beschreibung der Menge haben, wo Constraint Qualifications gelten, es kann und für eine andere Beschreibung der Menge gelten die nicht. Unter der Abelie-Constraint-Qualification gilt dann offensichtlich, f hat ein lokales Minimum, dann gilt diese Geschichte, es gibt keine zulässige Abstiegsrichtung mit d aus dem linearisierten Tangentialkegel. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das in eine computerimplementierbare Form umformulieren. Wir können es noch ein bisschen abschwächen. Tatsächlich müssen wir nicht linearisierter Tangentialkegel gleich Tangentialkegel fordern, sondern wir können ein ganz bisschen weniger noch fordern. Das möchte ich Ihnen noch zeigen, Definition 329. Wir brauchen nämlich ja nicht die Bedingung, dass, also das ist natürlich klar, wenn es einfach die Menge gleich ist, dann ist aus der einen Bedingung für alle d in der einen Menge, das gilt auch für alle d in der anderen Menge, wenn die beiden Mengen gleich sind. Tatsächlich hat aber die Bedingung ja noch eine gewisse Form. Wir brauchen für die Elemente aus der Menge nur, dass diese Skalarprodukteigenschaft, dass das Skalarprodukt mit dem Vektorgradient größer gleich 0 ist. Das heißt, das können wir noch mit reinnehmen, um die Bedingung ein bisschen abzuschwächen, dass hier nicht die beiden Mengen wirklich gleich sein müssen. Und was nur gleich sein muss, ist das Folgende. Wir definieren uns den sogenannten Polarkegel, also zu einem Kegel groß K, hier nicht leer. Bei uns in der Vorlesung hieß Kegel immer, dass alle skalare Vielfache mit positiven Skalaren multipliziert auch drin sein müssen. Dazu definieren wir uns den sogenannten Polarkegel oder manchmal in der Literatur wird er auch Normalkegel genannt. Und das sollen sein alle Vektoren, die Abstand, also den Winkel von mindestens 90 Grad haben zu den Dingern, die im Kegel drin sind. Also das bedeutet, der Polarkegel K oben Kreischen soll sein die Menge aller Vektoren V im R hoch N, so dass V Winkel hat zu den Dingern aus dem Kegel, so dass das Skalarprodukt kleiner gleich 0 ist, für alle d in k. Das heißt also Skalarprodukt kleiner gleich 0. Skalarprodukt ist ja Cosinus von dem Winkel zwischen den beiden Dingern. Cosinus kleiner gleich 0 bedeutet gerade, wenn Sie sich den Cosinus vorstellen, dass der Bereich zwischen minus pi halbe und plus pi halbe, der ist verboten. Aber sobald der Winkel kleiner ist als minus pi halbe oder größer als plus pi halbe ist, ist es erlaubt. Das heißt, der Winkel muss größer sein als 90 Grad. Das heißt, wenn Sie einen Kegel haben, hier, das soll unser Kegel sein, hier vielleicht noch mit dabei und hier noch irgendwie zwei einzelne Richtungen mit dabei, das weiße der Kegel. Dann ist im Polarkegel alles drin, was einen Winkel von mindestens 90 Grad hat zu allen Vektoren, die hier sind. Das heißt, ich muss hier mindestens diesen Abstand haben, hier mindestens diesen Abstand haben, das hier soll ein rechter Winkel sein. Und dann ist in dem Polarkegel alles drin, was mindestens diesen Winkelabstand hat. Also dieser komplette Bereich hier kann man sich leicht überlegen. Der Polarkegel ist immer konvex, also der ist auch immer wirklich aufgefüllt. Während das in unserer Definition von Kegel hatten wir Konvexität nicht verlangt. Also wir müssen hier nicht die Lücken noch mit aufgefüllt haben bei unserer Definition von Kegel. Also das sind alle Vektoren, die mindestens Winkel von Pi halbe zum Kegel besitzen. Ja, und dann werden wir gleich nachrechnen. Das wird ein ganz einfacher Einszeiler sein. Dieses Skalarprodukt kleiner gleich 0, das ist ja auch gerade diese Bedingung, die wir da brauchen mit dem Gradient kleiner gleich 0. Das sehen wir vielleicht schon direkt, wenn Sie zurückblicken auf diese Geschichte hier. Na, einmal werden wir es vielleicht noch umformen müssen. Also, dass der Gradient mal d größer gleich 0 ist. Das würde ja gerade bedeuten, dass minus der Gradient mal d ist kleiner gleich 0. Das heißt, diese Bedingung, die hier oben steht, die ist äquivalent dazu, dass minus der Gradient im Polarkegel drin liegt. Und wenn Sie die umschreiben, wir würden jetzt mit dem linearisierten Tangentialkegel und schreiben sich dasselbe hin, dann wäre das äquivalent dazu, dass minus der Gradient im Polarkegel vom linearisierten Tangentialkegel drin liegt. Das heißt, Sie brauchen gar nicht, dass Tangentialkegel gleich linearisierter Tangentialkegel ist. Es reicht Ihnen, dass der Polarkegel vom Tangentialkegel gleich der Polarkegel vom linearisierten Tangentialkegel ist. Denn das Ding hier ist äquivalent zu Minusgradient liegt im Polarkegel vom Tangentialkegel. Das Ding, wenn das Ding dasselbe ist wie Polarkegel vom linearisierten Tangentialkegel, ist das wieder äquivalent dazu, dass Gradient transponiert mal d größer gleich 0 ist für den linearisierten Tangentialkegel. Und wie Sie an dem Bild schon erkennen, vielleicht mit etwas Goodwill, ist, dass der Polarkegel, dass der für verschiedene Vektoren, auch für Kegel, die verschieden sind, kann der Polarkegel durchaus derselbe sein. Denn es ist zum Beispiel egal, was ich hier in diesem Zwischenbereich mache, der Polarkegel wird sich dadurch nicht ändern. Das heißt, Polarkegel gleich Polarkegel ist eine etwas schwächere Bedingung, als wirklich Kegel gleich Kegel zu fordern. Deswegen kriegt die Bedingung ebenfalls einen Namen. Die Bedingung, und wir werden gleich sehen, dass damit dann die lokale Minimumsbedingung entsprechend gilt, also die Bedingung TLGHX, davon der Polarkegel, dass das gleich ist, TXX, davon der Polarkegel, die nennt man auch Guignard Constraint Qualification. Und dann ist der übliche Sprachgebrauch, dass man sagt, sobald Sie irgendeine andere Bedingung haben, die mindestens so stark ist wie diese Guignard Constraint Qualification, also die ist gerade das, was äquivalent dazu ist, dass diese Dinge hier, diese Geschichte hier gilt, genau dann, wenn es für den linearisierten Tangentialkegel gilt. Also das ist so die schwächste Bedingung, die Sie fordern würden, damit unser Ansatz klappt, den Tangentialkegel durch den linearisierten Tangentialkegel zu ersetzen. Und wenn Sie irgendwas haben, was Ihnen diese Bedingung impliziert, wir werden ein paar davon kennenlernen noch als Beispiele, dann nennt man das einfach nur Constraint Qualification, damit ich das hier nicht alles ausschreiben muss, nennen wir das Ding GCQ, also jede Bedingung, die GCQ impliziert, heißt Constraint Qualification CQ. Ja, eine Faustregel besagt, umso mehr Begriffe eingeführt werden, umso schwächer ist üblicherweise die dahinterstehende Theorie. Und das ist auch hier der Fall. Also achten Sie wirklich darauf, dass wir diese Begriffe hier einführen. Liegt daran, dass wir einfach nicht weiterkommen mit unserer Mathematik an der Stelle. Wir möchten gerne, wir haben unsere notwendige Optimalitätsbedingung für den Tangentialkegel. Mit dem kommen wir aber nicht weiter im Rechner. Wir möchten den gerne ersetzen durch den linearisierten Tangentialkegel. Aber die beiden Dinger sind halt dummerweise nicht gleich. Das heißt, an der Stelle kommen wir mit der Mathematik überhaupt nicht weiter. Und alles, was wir jetzt machen, ist so eine Art Etiketten geben. Wir nehmen uns eben den Teilbereich der Welt, wo wir mit unserer Idee weiterkommen und geben diesem Teilbereich einen extra Namen. Und als ob das nicht reichen würde, geben wir diesem Teilbereich gleich noch drei oder vier extra Namen und nämlich uns sagen, jede Bedingung, die uns zusichert, dass wir mit unserer Idee weiterkommen, die nennen wir Constraint Qualification. Und auf die Art und Weise können wir jetzt den Satz beweisen, wenn eine Constraint Qualification gilt, dann funktioniert unsere Idee. Aber mathematisch ist an der Stelle steckt nicht viel dahinter. Wir haben dem einfach nur einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob ich hier in dieser Vorlesung schon mal das Beispiel hatte, aber Sie können natürlich Fermats letzten Satz wunderbar beweisen, indem Sie sagen, alle Zahlen, für die Fermats letzter Satz gilt, die nennen Sie die Harrach-Zahlen. Und dann haben Sie bewiesen, Fermats letzter Satz gilt für die Harrach-Zahlen. Also auf die Art und genau das ist hier an der Stelle auch noch passiert. Wir hätten gerne, dass diese notwendige Optimalitätsbedingung im linearisierten Tangentialkegel gilt. Also sagen wir, wenn das gilt, ist die Constraint Qualification erfüllt. Also können wir jetzt den Satz formulieren, wenn die Constraint Qualification erfüllt ist, dann gilt die notwendige Optimalitätsbedingung. Bevor wir Pause machen, mache ich mir noch eine Tafel frei und wir überlegen uns, dass das mathematisch zumindest nicht ganz leer ist, dass es nämlich Bedingungen gibt, die vernünftig nachprüfbar sind und die Constraint Qualifications sind. Beispiel 3,30. Erstmal der Trivialfall, klar, die habe ich gerade weggewischt, aber die Abbedi Constraint Qualification, dass Tangentialkegel gleich linearisierter Tangentialkegel ist, aus der folgt offensichtlich, dass die beiden Polarkegel auch gleich sind. Also klar, ACQ ist eine CQ. Tangentialkegel gleich linearisierter Tangentialkegel ist und auch die Polarkegel gleich. Bis dahin hat das alles noch nicht viel Wert, weil die Frage ist, wie kann ich an einem Problem ansehen, dass diese Constraint Qualification erfüllt ist. Wenn ich das dem nicht ansehen kann, dann macht es auch keinen großen Sinn, der Sache einen Namen zu geben. Dann bleibt mir nämlich letztlich nur übrig, ich kann mein Verfahren eben ausprobieren. Bei Optimierungsproblemen kann ich das tatsächlich machen. Kann ja gucken, kommt was Vernünftiges bei raus, kommt ein Auto bei raus, was besser fährt oder weniger Sprit verbraucht als die Autos, die ich bisher hatte. Aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das den Nebenbedingungen wirklich vernünftig anzusehen? Und das geht. Eine Forderung, die Sie tatsächlich ja typischerweise sehen am Problem und die eine CQ ist, ist, dass die GIs konkav sind. Also jede Ungleichungsnebenbedingung ist eine konkave Funktion. Konkav einfach für skalare Funktionen dadurch definiert, dass minus GI eine konvexe Funktion ist. Und es reicht, dass das der Fall ist für alle aktiven Ungleichungsnebenbedingungen, also nur für die I, die nicht inaktiv sind. In dem Punkt, wo wir gerade sind, wenn wir inaktive Nebenbedingungen, die können wir sowieso einfach vergessen. Solange die Ungleichung noch ein bisschen weg ist, interessiert die uns weder für den Tangentialkegel noch für den linearisierten Tangentialkegel noch für die Optimierung. Also Ungleichungsbedingungen müssen konkav sein. Die Hs, die wir haben, die Gleichungsbedingungen, die müssen linear sein oder genauer gesagt affin linear, eine Verschiebung darf da natürlich noch mit drin sein. Also das sind Bedingungen, das sehen Sie den Funktionen typischerweise an, die kommen, ob Ihre Ungleichungen, ob die alle konkav sind, ob die Gleichungen, die vorkommen, alle linear sind, plus noch eine Verschiebung affin linear sind. Und wenn das erfüllt ist, dann ist ebenfalls die Constraint Qualification erfüllt und linearisierter Tangentialkegel, davon der Polarkegel, gleich ein Polarkegel vom Tangentialkegel. Also dieses Ding hier ist eine CQ, das kriegen Sie voraussichtlich auf dem Übungsblatt 13 als Aufgabe 1 noch. Und eine weitere Geschichte, die man Problemen auch manchmal zumindest ansehen kann und die einem auch so ein bisschen hilft zu interpretieren. Also was bedeutet CQ und wann ist meine Beschreibung von einer Menge eine vernünftige, ist die folgende. Wir sagen, ein Punkt klein x in groß x, der heißt regulär, wenn die Vektoren, die sich aus den Gradienten der Nebenbedingungen ergeben, also Gradient hi von x und Gradient gj von x für alle i's für die Gleichungsnebenbedingungen, also für alle i zwischen 1 und p. P war die Anzahl der Gleichungsnebenbedingungen und wie üblich nur die Ungleichungsnebenbedingungen, die nicht inaktiv sind. Das sind ja alles n-dimensionale Vektoren. Und mit diesen n-dimensionalen Vektoren hatten wir diesen linearisierten Tangentialkegel hier definiert. Das heißt, das waren die Vektoren, die uns gerade normal standen auf den Ebenen, die wir hier geschnitten haben für die Gleichungsnebenbedingungen. Linearisierten Tangentialkegel schneidet uns p-Hyperebenen, die jeweils definiert durch diese Gleichung hier mit normalem Vektorgradient hi. Und es schneidet uns ja so viele Halbräume, wie wir eben haben, zu aktiven Nebenbedingungen. Und diese Halbräume sind begrenzt von Hyperebenen, die hier Gradient von gj als normalen Vektor haben. Das heißt, was Sie hier haben, ist im n-dimensionalen Raum ein Schnitt von vielen, vielen Hyperebenen, n-1-dimensionalen Hyperebenen und von vielen n-dimensionalen Halbräumen begrenzt durch solche n-1-dimensionalen Hyperebenen. Und wenn diese Ebenen, die Sie da haben, wenn da keine parallel zueinander sind oder genauer gesagt, wenn die normalen Vektoren zu diesen Ebenen, wenn die alle linear unabhängig sind, also hier nichts Redundantes, wenn Sie so wollen, mit drin ist, dass Sie Ebenen durch andere Ebenen zusammensetzen könnten. Wenn die Dinger linear unabhängig sind, dann nennen wir den Punkt regulär. Und die Forderung, dass die Nebenbedingungen in unserem Punkt regulär sind ebenfalls eine CQ. Das geben wir eben nicht mehr als Übungsaufgabe. Da haben wir einfach nicht mehr genug Platz auf dem Übungsblatt und es ist ein bisschen länglich. Aber Sie finden das zum Beispiel im Buch von Ulbrich und Ulbrich im Abschnitt 16.2 den Beweis dazu. Also das bedeutet, dieses Constraint Qualification einzuführen als Begriff ist nicht nur Etikettenschwindel. Was wir machen wollen, funktioniert nicht immer. Also geben wir der Welt den Fällen, wo es funktioniert, halt eben einen gut klingenden Namen, sondern es ist tatsächlich etwas, was sich ja zumindest in vielen Fällen auch nachprüfen lässt. Also ob Ihre Nebenbedingungen konkav sind und die Gleichungsnebenbedingungen linear sind, das sehen Sie dem Problem typischerweise an. Ob die Nebenbedingungen regulär sind, ist zumindest was, wo Sie noch eine Chance haben, das auch wirklich nachzurechnen. Das heißt, Sie haben eine gute Chance, nachprüfen zu können, ob eine Constraint Qualification gilt. Tatsächlich ist es aber auch so, ähnlich wie Sie das zum Beispiel beim Newton-Verfahren, das konvergierte ja auch nur für brave Nullstellen, wo die Jacobi-Matrix invertierbar ist, oder entsprechend bei der Minimierungsverfahren, beim Newton-Verfahren, das funktionierte nur für brave Minima, wo die Hessen-Matrix positiv definit ist, muss sie nicht sein im Minima, hätte auch nur semidefinit sein können. Auch da macht man es typischerweise so, Sie wenden das Optimierungsverfahren der Praxis auch dann an, wenn Sie nicht sicher sind, dass die Voraussetzungen gelten. Einfach deswegen, weil Sie beim Optimierungsproblem den Vorteil haben, Sie können nachprüfen, ob Ihr Ergebnis was da ist, ob das ein gutes Ergebnis ist oder nicht, ob die Parameter, die Sie rausbekommen haben, ob Ihnen den besseren Zielfunktionalswert liefern oder nicht. Und wenn die Parameter, die Sie haben, wenn Sie ein Auto gebaut haben, was einen niedrigeren Spritverbrauch hat als alles andere, was auf dem Markt ist, dann sagen Sie nicht, nee, das Auto, das baue ich jetzt aber nicht, weil das Verfahren, das ist ja gar nicht garantiert, dass das wirklich ein gutes Auto geliefert hat, sondern Sie prüfen das Auto einfach nach, ob das ein gutes Auto ist oder nicht und bauen das, egal wie Sie drauf gekommen sind, ob durch Intuition oder durch ein Verfahren, wo die Voraussetzungen vielleicht nicht nachgeprüft sind. Das heißt, in der Praxis, wir werden beweisen, wir werden ein Verfahren herleiten oder notwendige Optimalitätsbedingungen herleiten, die gelten nur unter Constraint Qualifications. In der Praxis arbeitet man mit diesen Bedingungen aber auch dann, wenn man nicht weiß, ob Constraint Qualifications gelten. Machen wir den Abschnitt noch fertig, Satz 3.3.1. Wir haben es vorhin schon einfach Handwaving bewiesen, aber wir haben es noch nicht angeschrieben. In jedem lokalen Minimum, x-Dach in x von f in unserer Menge x, beschrieben von g und h, das eine CQ erfüllt, gilt das Gradient f von x transponiert mal d größer gleich 0 ist. D kann keine Abstiegsrichtung sein, nicht nur für die Dinger im Tangentialkegel, wie wir es hier oben schon hatten, sondern eben auch nicht für alle d im linearisierten Tangentialkegel. Für alle d in TL GH x Dach. Und den Beweis kriegen wir hier noch mit reingequetscht. Wir wissen, Gradient f von x Dach transponiert mal d ist größer gleich 0 für alle d in txx. Und das bedeutet aber ja nichts anderes als das Minus Gradient f von x Dach transponiert d, wenn es minus der Gradient liegt im Polarkegel von txx, und der Polarkegel ist aber, wenn eine CQ gilt, dasselbe wie der linearisierte Polarkegel. Und das ist also gleichbedeutend dazu, dass minus der Gradient im linearisierten im Polarkegel vom linearisierten Tangentialkegel gilt, und das ist offensichtlich äquivalent zu dieser Bedingung hier. Das heißt, wenn eine CQ gilt, dann können wir weitermachen mit unserer Idee, diese Geschichte, es gibt keine Abstiegsrichtung, heißt Gradient gleich 0, irgendwie zu übertragen auf den restringierten Fall. Es gibt keine zulässige Abstiegsrichtung, und hier eben bewiesen, es gibt keine zulässige, im Sinne des linearisierten Tangentialkegels, zulässige Abstiegsrichtung. Und die nächste Frage wäre jetzt, wie kriegen wir hieraus Bedingungen raus, die wir auch wirklich im Computer implementieren können? Also können wir das, was hier steht, können wir das auch wieder in so eine ähnliche Form bringen, wie zum Beispiel Gradient gleich 0 in irgendwelche Gleichungen oder Ungleichungen, die wir dann wirklich im Computer implementieren können, wo wir zum Beispiel Newton-Verfahren darauf anwenden können. Bevor wir das machen, haben wir uns eine Viertelstunde Pause verdient und machen entsprechend um 11 Minuten nach. Bitte weiter. Wir haben jetzt gesehen, wir können unsere Idee, dass ja im unbeschränkten Fall Optimalitätsbedingung bedeutet, Gradient gleich 0 bedeutet, es gibt keine Abstiegsrichtung. Das können wir übertragen auf den restringierten Fall. Wir können sagen, statt es gibt keine Abstiegsrichtung, gibt es jetzt keine zulässigen Abstiegsrichtungen. Und zulässig können wir interpretieren im Sinne dieses linearisierten Tangentialkegels. Das heißt, ob eine Richtung zulässig ist oder nicht, das erkennen wir daran, dass so eine gewisse Menge von linearen Gleichungen und Ungleichungen erfüllt ist. Wir haben dann Gradient transponiert mal d kleiner gleich 0, heißt, wir haben irgendwelche linearen Ungleichungen, die könnten wir zusammenfassen in eine Matrix mal d, soll komponentenweise kleiner gleich 0 sein, und Gradient von h transponiert mal d für jede Komponente soll gleich 0 sein, heißt, wir haben eine Menge von Gleichungen, können wir zusammenfassen in eine Matrix mal d, soll gleich 0 sein. Das heißt, wir haben jetzt so eine Bedingung, irgendeine lineare Gleichung in d, die muss kleiner, größer gleich 0 sein, also Gradient von f transponiert mal d größer gleich 0 heißt, für die Richtung d, die wir haben, muss gelten, irgendeine lineare Ungleichung in d muss größer gleich 0 sein, und zwar für alle ds, die gewisse lineare Gleichung und gewisse lineare Ungleichung erfüllen. Das klingt schon mal irgendwie handelbar im Computer. Um das noch vernünftiger handelbar zu machen, würde ich das gerne mit Ihnen noch umformulieren. Am liebsten wäre uns natürlich so eine Formulierung wie, es gibt keine Abstiegsrichtung, heißt Gradient gleich 0, also einfach eine Nullstellenproblem, das wir dann zum Beispiel mit Newton angehen können. Ganz so einfach ist es nicht, aber es gibt zumindest eine sehr elegante Umformulierung davon. Und das ist Abschnitt 3.2.2, die sogenannten Karusch-Kuhn-Tucker-Bedingungen oder KKT-Bedingungen. Karusch-Kuhn-Tucker-Bedingungen, und das wird das sein, was man ja im unrestringierten Fall, diese Forderung Gradient gleich 0 ist, diese notwendige Optimalitätsbedingung erster Ordnung, das ist im restringierten Fall, sind das gerade diese KKT-Bedingungen. Dafür brauchen wir noch ein paar Vorbereitungen, die im Wesentlichen dazu dienen, diese Geschichte, die wir jetzt haben, umzuformulieren. Also wir haben jetzt eine lineare Ungleichung, die gelten soll für alle ds, die gewisse lineare Gleichung und Ungleichung erfüllen. Das heißt, eigentlich haben wir hier so ein Problem aus der linearen Algebra, vielleicht noch mit Ungleichungen ergänzt. Es sollen irgendwelche linearen Gleichungen oder Ungleichungen gelten auf irgendeine andere Menge, die wir durch lineare Gleichung und Ungleichung beschreiben können. Und auf dieser Menge machen wir jetzt noch eine Umformung. Und was wir dafür zuerst brauchen, ist der sogenannte Trennungssatz von Hahn Banach, Lemma 3.3.2, Hahn-Banachscher Trennungssatz. Der ist relativ anschaulich und sagt, wann immer Sie eine abgeschlossene konvexe Menge haben und einen Punkt, der nicht in dieser Menge drin liegt, dann können Sie diese Menge und den Punkt durch eine Ebene voneinander trennen. Das heißt also, wenn Sie hier irgendwo eine konvexe Menge haben, hier so ein Ei, und ich habe irgendwo einen Punkt X und der Punkt liegt nicht in der Menge drin, dann passt zwischen diese Menge und das X passt eine ganze Ebene, die das eine von dem anderen trennt. Das heißt, ich kann das zum Beispiel so einmalen. Ich male es gleich so, das ist, also ich kann hier natürlich ganz viele verschiedene Geraden einmalen. Ich male die gleich an die konvexe Menge mit ran. Die wird auch nützlich sein. Das wird auch die sein, die wir im Beweis konstruieren werden. Also ich kann hier zum Beispiel hier eine Gerade reinmalen und diese Gerade, die passt zwischen die konvexe Menge und das x dazwischen. Und natürlich gibt es hier noch ganz viele, die dazwischen passen würden. Sie sehen, Konvexität ist wichtig, denn ansonsten könnte ich die Menge ja hier irgendwo bis hierhin ausdehnen und bis hierhin ausdehnen. Stellen Sie sich so etwas Herzchenförmiges vor, wo das x in dem Schlitz von dem Herz drin liegt, dann klappt das Ganze offensichtlich nicht, dann passt da keine Gerade dazwischen. Aber die Konvexität, die scheint mir das gerade zu verhindern, dass ich nicht irgendwie auf beide Seiten von dem x nicht ausdehnen kann. Fassen wir das Ganze in Formeln. Also angenommen, wir haben eine Menge, die sei nicht leer. Teilmenge r hoch n. Die sei konvex, werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn wir es mit einer Geraden trennen wollen. Außerdem werden wir brauchen, dass die abgeschlossen ist. Und wenn die offen wäre, könnte ich einfach ein x aus dem Rand nehmen. Das wäre dann nicht drin, aber es wird auch nicht wirklich was dazwischen passen. Also die soll sein abgeschlossen und konvex. Und es sei ein Punkt x im r hoch n gegeben, so dass x nicht in dieser abgeschlossenen konvexen Menge drin liegt. Dann existiert eine Gerade, die mir die konvexe Menge von dem x trennt. Das heißt, was existiert, ist ein normalen Vektor, der mir die Gerade beschreibt, also ein μ im r hoch n und ein r im r. Und wenn Sie sich zurückerinnern in der Schule oder in der analytischen Geometrie, wie Sie da Geraden beschrieben haben oder Ebenen beschrieben haben, dann gab es gerade diese normalen Form der Ebene. Das heißt, Sie können eine Ebene immer dadurch beschreiben, dass Sie sagen, einen normalen Vektor transponiert mal x ist gleich irgendeiner Zahl r. Dadurch haben Sie gerade alle Ebenen beschrieben, wenn Sie alle Zahlen r und alle normalen Vektoren einsetzen. Und entsprechend hier haben wir die Ebene so, dass μ t transponiert mal x soll größer sein als r. Und für das x, was nicht in k drin liegt, aber nü t y soll kleiner gleich r sein für alle y in k. Also das bedeutet in unserem Bild, ein bisschen weg davon, wenn wir uns hier noch ein Koordinatensystem mit einmalen, dann können wir unsere Ebene dadurch beschreiben, dass wir sagen, wir haben einen normalen Vektor auf unserer Ebene drauf. Also wir haben hier einen normalen Vektor μ. Und jetzt können wir unsere Ebene dadurch beschreiben, dass wir sagen, wann immer wir irgendeinen Vektor haben, können wir diesen Vektor auf den normalen Vektor projizieren. Und der sagt uns also gerade, wie weit wir mit unserem Vektor dorthin gegangen sind. Und die Punkte, die auf der Ebene liegen, das sind gerade die Punkte, x ist schon weg, gerade diejenigen Punkte xi, sodass μ transponiert mal xi eine feste Zahl ist. Das heißt, μ transponiert mal xi ist, wenn das xi gerade orthogonal hierzu steht, dann wäre also an dieser Stelle, wenn das mein Vektor xi wäre, dann wäre μ transponiert mal xi, dadurch, dass die kolinear sind und wenn μ gleich Länge 1 hat, dann wäre das gerade diese Länge hier. Also das hier wäre gerade μ transponiert mal xi für dieses xi hier. Und wenn ich irgendein anderes xi nehme auf dieser Ebene, dann ändert sich das μ transponiert xi nicht, weil nur die Projektion auf diese Richtung ausschlaggebend ist. Das heißt, diese Länge hier, das wäre das r. So können Sie sich das vorstellen, wenn Sie eine Ebene haben, die durch einen normalen Vektor und durch so eine Zahl definiert ist, dann wäre das also gerade diese orangefarbene Menge. Das wären alle Punkte xi, sodass μ transponiert mal xi gleich r ist. Das wäre eine solche Ebene. Und rechts von der Ebene oder rechts von dieser Geraden wären alle Xis, wo Nü transponiert Xi größer ist als R. Und links davon wären alle, wo Nü transponiert Xi kleiner gleich R ist. Das heißt, rechts davon, hier wären alle Punkte Xi, sodass Nü transponiert mal Xi größer ist als R. Und links davon wären alle Xi, wo Nü transponiert Xi kleiner ist als R. Und dann sagt die Behauptung also, wir haben diesen Punkt X, wir haben die konvexe Menge K. Dann existiert eine Hyperebene, die uns das Ganze trennt, also im zweidimensionalen eine Gerade, sodass links von der Gerade die konvexe Menge liegt. Die liegt da, wo Nü transponiert Xi kleiner ist als R, bis hin zu kleiner gleich R. Also die Gerade darf die Menge noch schneiden. Und rechts davon liegen alle Xis, wo Nü transponiert Xi größer ist als R. Ja, das bedeutet, konvexe Mengen und Punkte, die nicht drin liegen, können wir immer durch Ebenen voneinander, können wir durch einen Schnitt, durch einen Grabenschnitt voneinander trennen. Insbesondere können wir noch ein bisschen mehr machen, wenn diese konvexe Menge, die wir hier haben, das male ich jetzt nicht mehr hier mit ein, sondern mache nur ein bisschen Handwaving, wenn die konvexe Menge, die wir da haben, wenn die ein Kegel ist, dann ist dieser Kegel, der müsste ja dann irgendwo zu einer Seite hin offen sein. Also nach unserer Definition von Kegel sind alle positiven skalaren Vielfachen mit drin, abgeschlossen noch mit dabei, also ist auch mal 0 mit drin. Das heißt, so einem Kegel, der hat immer die 0 mit dabei. Das heißt, so ein Kegel, der müsste hier, der könnte hier zum Beispiel zur Seite aufgehen. Stellen Sie sich so einen Kegel vor, der hier irgendwo ja, so ein bisschen nach oben, ein bisschen nach links aufgeht. Wann immer Sie einen Kegel haben, der hier durch die Null mitgeht und Sie haben einen Punkt, der nicht in dem Kegel ist, können Sie dieselbe Geschichte machen, malen irgendwie eine Ebene rein, die die beiden voneinander trennt, bewegen die Ebene so nah, wie es irgendwie dran geht an den Kegel, dann wird die Ebene gerade durch den Nullpunkt durchgehen. Das heißt, wenn Sie einen Kegel haben, den Sie von einem Punkt trennen, dann können Sie das R, was hier ist, auch immer als R gleich 0 wählen. Es gibt unter Umständen auch noch viele andere Rs, die es auch tun, aber Sie können auf jeden Fall R gleich 0 wählen und die Ebene durch den Nullpunkt gehen lassen. Also ist K ein abgeschlossener, konvexer Kegel, dann gilt die Aussage auch mit R gleich 0. Ja, beweisen wir das Ganze. Anschaulich würden wir sagen, naja, in dem Moment, wo ein Punkt außerhalb liegt, passt da was dazwischen. Und dass da wirklich eine ganze Gerade dazwischen passt, das muss irgendwie mit der Konvexität dazu zu tun haben. Wenn ich hier irgendwo zwischen x und meiner Menge diese Gerade einzeichne, dann kann es irgendwie nicht sein, dass ich da an beiden Seiten überstehe davon, weil das würde irgendwie bedeuten, dass ich was nicht Konvexes an der Stelle brauche. Wie konstruieren wir das wirklich mathematisch? Nun, wir machen es genau so wie hier in dem Bild. Ich habe meine Gerade so gemalt, dass die ganz, ganz nah dran liegt an der konvexen Menge. Und genau dasselbe machen wir hier. Wir nehmen uns den Punkt x und wir nehmen uns die konvexe Menge. Und was wir erstmal konstruieren werden, ist den Punkt in der konvexen Menge, der am nächsten dran liegt an dem Punkt x, weil das ist derjenige Punkt, durch den dann die Gerade durchgehen wird. Also wir müssten uns hier den Punkt konstruieren, der am nächsten dran liegt. Den nennen wir die Menge, die Punkte in k nennen wir immer y, also nennen wir den Punkt hier eta. Also eta sei derjenige Punkt, das sieht er mal hier rein, dann kann ich dir gleich die Verbindungsgerade hinmalen. Eta sei derjenige Punkt, der am nächsten dran liegt an x. Und dann verbinde ich mir das Eta und das X. Wie kriege ich dann meine Gerade raus? Also die Gerade soll schon mal durch Eta durchgehen, das passt. Und die Frage ist, in welchem Winkel soll die durch Eta durchgehen? Na, die soll gerade irgendwie tangential durch Eta durchgehen. Tangential ist schwierig zu beschreiben. Da müsste ich irgendwie den Rand von K beschreiben. Und ich habe überhaupt gar nichts an Glattheit oder Parametrisierung da. Aber was ich mir noch überlegen kann, ist, na, diese Gerade, die ich hier gemalt habe, die sieht ja gerade so aus, dass die senkrecht ist zur Verbindungsgerade von x und eta. Also das x ist, wenn Sie so wollen, die Orthogonalprojektion auf diese konvexe Menge k. Das heißt, wenn Sie hier sich orthogonal projizieren, dann wären Sie gerade an dem Punkt eta. Und orthogonale Projektion, dass das die Bestapproximation ist, bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich hier die Gerade einmale, dass nichts rechts von der Geraden von k ist, weil die Dinger wären ja dann näher dran an dem x. Das heißt also, wenn Sie hier eine Verbindungsgerade einmalen, die senkrecht dazu steht, und hier entsprechend den Punkt, also den Vektor haben x minus Eta, dann wäre also die naheliegende Idee, um diese Gerade hier zu bekommen oder diese Hyperebene zu bekommen, ich nehme diejenige Hyperebene, die durch die Projektion von x auf k durch diesen Punkt Eta durchgeht und die gerade als normalen Richtung die Verbindungsgerade von x und Eta hat. Das heißt, das Ding werde ich mir jetzt konstruieren in Formeln und dann rechnen wir nach, dass dies tatsächlich tut. Also Beweis. Wir konstruieren uns zunächst Eta in K, sodass Eta am nächsten dran liegt an x. Das heißt also, x minus Eta soll kleinstmöglich sein. X minus Eta soll sein das Infimum über alle y in K, y minus x. Also ich suche mir dasjenige y, was am nächsten dran liegt an x und nenne das Ding Eta. Dann ist die Frage, warum existiert das? Also konstruiere, könnten wir zumindest zeichnerisch machen wollten, würden wir es wirklich konstruieren. Für den Beweis muss ich nur zeigen, so ein Ding existiert. Also die Frage ist, warum existiert dieses Eta? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben in der Analysis mal gelernt, dass das Minimum zwischen abgeschlossenen und kompakten Mengen angenommen wird. Dann haben Sie es ganz einfach, denn das K ist eine abgeschlossene Menge. Die einelementige Menge X, die ist kompakt, weil sie abgeschlossen und beschränkt ist. Das heißt, auf die Art und Weise, Minimum zwischen abgeschlossenen und kompakten Mengen wird immer angenommen. Also gibt es Punkte, die gerade dieses Minimum erfüllen. Also existiert da Minimum zwischen Kompaktum x und abgeschlossener Menge angenommen wird. Oder wenn Sie das noch nie gesehen haben, können wir das auch einfach schnell mit zwei, drei Zeilen beweisen, dass dieses Minimum tatsächlich angenommen wird. Und das ist einfach nur stetige Funktionen nehmen Minima auf Kompaktum an, wobei man ein bisschen geschickt argumentieren muss, weil Sie das Minimum ja brauchen in dieser abgeschlossenen Menge, nicht in der kompakten Menge. Also was wir uns angucken, ist der Abstand von x zu allen Punkten in K. Das ist eine stetige Funktion bezüglich der Punkte in K, weil Norm ist eine stetige Funktion. Und da müssen wir uns nur noch überlegen, warum wir hier nicht diese komplette abgeschlossene Menge uns angucken müssen, sondern nur einen beschränkten Teil von dieser abgeschlossenen Menge. Also alternativ beweisen wir, dass das Eta wirklich existiert. Sei groß R größer 0 erstmal so groß, dass in einer Groß-R-Umgebung von x überhaupt Punkte aus k liegen. Also wir malen uns einen großen Kreis um das x so groß drumherum, dass das k überhaupt mit drin liegt. Also so groß, dass Groß-BR von x geschnitten k, dass das nicht leer ist in den abgeschlossenen Kreis. Und dann haben wir hier eine abgeschlossene Menge geschnitten mit einer abgeschlossenen Menge und das BRX ist aber auch noch beschränkt. Das heißt, hier haben wir eine beschränkte abgeschlossene Menge, das heißt, dieses Ding hier ist kompakt. Und wenn es und das Minimum, also das Eta, das muss in dieser Menge drin liegen, denn da sind alle Punkte drin, die einen Abstand höchstens R von dem X haben. Das heißt, alles, was da nicht drin liegt, hat Abstand mehr als R von X. Das heißt, wenn wir den Punkt suchen, der am nächsten an X dran liegt, und wir haben schon Punkte, die Abstand kleiner gleich R haben, dann ist einer von denen am nächsten dran. Die Dinger, die Abstand größer als R haben, die können nicht noch näher dran liegen, als was Abstand kleiner gleich R hat. Das heißt, wir nehmen uns diese Menge hier, da R so groß, dass dieses Ding hier nicht leer ist, dann nimmt die Funktion y wird abgebildet auf Norm x minus y auf BR x abgeschlossen geschnitten k hier Minimum an, weil das eine stetige Funktion ist und das ist eine kompakte Menge, beschränkt und abgeschlossen. Das heißt also, das Ding nennen wir Eta und dann folgt x minus Eta ist kleiner gleich x minus y für alle y in BRX abgeschlossen, geschnitten K nach Konstruktion. Wir haben das Ding ja gerade, das war ja gerade das Minimum. Und außerhalb von BRX sind wir aber noch weiter weg von x. Also hieraus folgt x minus Eta ist ebenfalls kleiner gleich x minus y. Für alle y in k, weil die Dinger, die nicht im BRX drin sind, die haben Abstand. Also das insbesondere folgt hieraus x minus Eta hat Abstand kleiner gleich r. Und hieraus folgt, alle anderen Dinge haben Abstand größer gleich r. Das heißt, die müssen noch weiter weg liegen. Also damit haben wir bewiesen, und durch fast genau das gleiche Argument beweisen sie, dass der Abstand zwischen kompakten und abgeschlossenen Mengen angenommen wird. Aber für unseren Fall mit nur einem Punkt haben wir auf die Art und Weise also bewiesen, es gibt eine Projektion von unserem einen Punkt auf eine abgeschlossene Menge, in dem Sinne, dass wir in der abgeschlossenen Menge immer einen Punkt finden, der am nächsten dran liegt an unserem x. Das heißt, wir finden dieses Eta hier und nach unserer zeichnerischen Motivation würden wir annehmen, das Eta soll jetzt schon mal so sein, also durch das Eta wird unsere Ebene wahrscheinlich durchgehen. Ja, also durch Eta wird sie durchgehen und nach unserer zeichnerischen Motivation wird das x minus Eta wird wahrscheinlich der normalen Vektor sein von unserer Ebene. Also setzen wir jetzt das μ, den normalen Vektor, den definieren wir uns als x minus Eta. Normieren müssen wir nicht, die ganze Darstellung, das klappt auch mit nicht normierten Nys, dadurch verändert sich einfach nur das R ein bisschen, also offensichtlich können Sie eine Länge von dem Nü und mit einer Länge von dem R einfach miteinander verrechnen, also nehmen wir als Nü einfach den unnormierten Vektor x minus Eta. Was nehmen wir als R? Nun, das R soll so sein, ich schiebe noch ein bisschen hin und her, das R soll so sein, dass Nü transponiert y kleiner gleich R ist für alle y in k. Das heißt also, das schlimmstenfalls, was hier entstehen darf, ist gleich R. Also wenn wir gerade drauf sind auf der Ebene, haben wir ein gleich R. Und wir haben das Ganze ja so konstruieren wollen, dass das Eta gerade drauf ist. Das heißt, das Eta sollte gerade Nü transponiert Eta gleich R erfüllen. Also definieren wir uns entsprechend R gleich Nü transponiert mal Eta. Dann sollten wir zeichnerisch genau diese orangefarbene Ebene aus der Tafel dahinter konstruiert haben. Das heißt, wir haben gerade die Ebene konstruiert, die durch Eta hindurchgeht. Nü transponiert Eta ist genau gleich R. Das heißt, das Eta liegt auf der Ebene. Und auf der anderen Seite ist das Nü aber gerade so, dass sie da in normalen Richtung von der konvexen Menge wegstehen. Das heißt, wir haben eine gute Hoffnung, dass diese konvexe Menge es nicht schafft, irgendwie über die Ebene hinauszukommen. Das x ist dann schon, ja genau, und dass das x entsprechend auf der rechten Seite von der Ebene liegt und die Menge k entsprechend auf der linken Seite von der Ebene liegt. Rechnen wir das alles nach, dann ist erstmal der Punkt x, μ transponiert x, das wäre ja dann gleich nun, wir wissen, Nü transponiert Eta ist gleich R. Und wir möchten gerne nachrechnen für unsere Behauptung, muss ich jetzt nachrechnen, Nü transponiert X größer als R und Nü transponiert für alle Ys kleiner gleich R. Also Nü transponiert X will ich nachrechnen, dass es größer ist als R. Wie mache ich das? Nun, irgendwie würde ich hier gerne einen R mit einschieben. Und ich weiß, dass R ist Nü transponiert Eta. Das heißt also, es bietet sich an der Stelle einen Nü transponiert Eta mit reinzuschieben. Also das ist gleich Nü transponiert X minus Nü transponiert Eta plus Nü transponiert Eta. Also minus Nü transponiert Eta und plus Nü transponiert Eta ist dasselbe wie plus R. Damit habe ich hier eine Null eingeschoben. Minus Eta, hier können Sie das Nü transponiert ausklammern, haben also Nü transponiert mal x minus Eta und Nü transponiert mal x minus Eta ist ja einfach gleich Nü transponiert mal Nü, ist also Norm von Nü zum Quadrat, also ist das Ding hier Norm von Nü zum Quadrat plus R und das ist damit offensichtlich größer gleich R. Und wenn das Eta auch noch größer ist, als auch noch ungleich 0 ist, dann hätten wir sogar ein echt größer als R. Prüfen wir das noch nach. Das Eta war ja gleich x minus, nein, das μ war ja gleich x minus Eta. Eta liegt in k drin, x liegt nicht in k drin. Das heißt, dieses Ding hier ist tatsächlich ungleich 0, was wir hier aufgestellt haben. Also von daher sind wir tatsächlich echt größer als r. Also das x liegt tatsächlich auf der rechten Seite von der Ebene und ein Stück weg von der Ebene. Ja, jetzt ist die Frage, warum liegen alle anderen Punkte in k, warum liegen die auf der linken Seite von der Ebene? Also was wir jetzt noch zeigen müssen, ist noch zu zeigen, μ transponiert mal y ist kleiner gleich r für alle y in der konvexen Menge k. Das heißt, die konvexe Menge, dass die auf der linken Seite liegt von der Ebene. Warum wird das der Fall sein? Also das wird sicherlich nicht gelten für jede Menge. Denn es könnte ja durchaus sein, dass meine Menge, ich habe da meine Bestapproximation von dem Punkt an die Menge, und jetzt denken Sie sich so ein weit aufgeklapptes Herz, wo Sie entsprechend diese Menge hier oben doch nochmal wieder rüberziehen zu dem x und hier unten doch nochmal wieder rüberziehen zu dem x und das Ganze aber so machen, dass sie immer noch den Abstand hier größer x minus Eta behalten. Also können sie eine große Kugel von das x drumherum legen und dann machen sie einfach außerhalb der großen Kugel, verbinden sie das Groß K einfach einmal rundherum. Dann würde das also offensichtlich nicht klappen. Dann würden sie diese Ebene hier, diese orangefarbene Ebene überschreiten. Das heißt, die Tatsache, dass wenn sie an der Bestapproximation die orangefarbene Ebene nicht überschreiten, dass sie auch nirgendwo sonst in der Menge die orangefarbene Ebene überschreiten. Das muss mit der Konvexität zusammenhängen, denn in dem Moment, wo ich hier irgendwie die orangefarbene Ebene überschreiten will, muss ich hier irgendwo drüber und habe in dem Moment ein Problem mit der Konvexität. Das heißt, da muss die Konvexität jetzt mit reinkommen. Und welche Konvexität benutzen wir? Naja, die naheliegende ist, also angenommen, wir hätten irgendwie einen Punkt, der hier die Ebene überschritten hat, dann muss es irgendwo ein Problem geben damit, dass ich die Sache, wenn ich die verbinde mit dem Eta, also angenommen, ich komme hier zu diesem Punkt hier dran, dann muss ich ein Problem damit haben, weil alles sind auf der Verbindungsgerade zwischen diesem Punkt und dem Eta, muss dann auch in der Menge drin sein. Und dann finde ich hier aber Punkte, die wahrscheinlich noch näher dran liegen an dem x. Also es muss irgendwie der minimale Spät von dem Eta entsprechen. Das heißt also, was ich mache ist, ich nehme irgendeinen Punkt y in meiner Menge k und zeige, der kann nicht rechts von der Ebene liegen, weil sonst auf der Verbindungsgerade zwischen Eta und dem Punkt irgendwo was liegen würde, was näher dran liegt an x. Also sei y in k. Wir nehmen uns, dann wissen wir erstmal, die Verbindungsstrecke, die hatten wir ja immer bezeichnet als das Intervall, auch für mehrdimensionale Vektoren, soll sein die Verbindungsstrecke von y und eta, die liegt dann auch in k drin, weil k konvex ist. So, und das heißt also, was sind das für Punkte, die hier drin liegen? Die Punkte können wir alle dadurch charakterisieren, für alle t in 0, 1 sind die Punkte der Verbindungsstrecke, die sind gegeben durch t mal y plus 1 minus t mal eta. Das sind ja gerade die Konvexkombinationen und von y nach eta gewandert, t Schritte weit. Bei 0 sind wir noch bei 0 sind wir gerade bei eta, bei 1 sind wir gerade bei y, dazwischen sind wir gerade dazwischen. Nun, wir wissen, das Ganze muss in k drin liegen. Und wir wissen, die andere Eigenschaft, die uns wahrscheinlich helfen wird geometrisch, ist, dass das Eta die Bestapproximation in k war. Das heißt, wir müssen uns angucken, wie nah ist das Ding jetzt an x dran. Wir wissen, das muss an x dran liegen. Weiter entfernt, als es das Eta tut, weil das Eta ist ja das Beste von allen Ys. Jetzt haben wir auf der Verbindungsgerade, die liegen auch alle. Das sind auch alles Dinger in K und in K ist das Eta aber dasjenige Ding, was am nächsten an x dran liegt. Also muss das hier größer gleich sein, Eta minus x zum Quadrat. Eta minus x zum Quadrat war ja gerade auch Norm μ zum Quadrat. Ja, schreiben wir uns das Ganze komplett um in Etas, also nehmen uns das komplett um in Nys, das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. Hier oben steht kein Eta mehr drin, sondern steht nur Nü und R mit drin. Also hier kriege ich das Eta weg durch Nü. Wie ist das da vorne? Da vorne kriege ich das kann ich das auch probieren mit wegzukriegen und schreiben wir uns das zumindest auch an der Stelle erstmal mit rein. Also wir haben an der Stelle, können wir sagen, das ist t mal y minus eta noch plus eta. Das heißt, das wäre gleich t mal y minus eta, wenn wir das ja ausrechnen, und das andere, was hier noch übrig bleiben würde, wäre entsprechend von dem 1 minus t, hätten wir noch einen eta minus x mit dabei, und eta minus x war ja gerade gleich das nü, also das wäre gleich dieser Ausdruck hier, t mal y minus eta minus nü Quadrat, und das Ganze soll sein gleich nü Quadrat. Und da steckt schon alles drin, was wir brauchen, denn wir können das hier links ja ausrechnen mit binomischer Formel. Also das, was hier steht, wäre gleich ausmultipliziert t² mal Norm y minus eta zum Quadrat. Dann käme hier minus das Skalarprodukt t mal y minus eta transponiert mal μ. Und wir hätten mal 2 noch von der binomischen Formel. Und dann hätten wir hier noch plus nü zum Quadrat in der Norm. Und das Ganze ist gleich nü zum Quadrat. Das heißt, also das Ganze ist größer gleich Norm nü zum Quadrat. Das kürzt sich weg, bleibt also einfach stehen, größer gleich 0. Und wir wissen, diese Geschichte hier gilt für alle t in 0, 1. Und damit sind wir aber schon fertig, denn wenn wir das Ganze nehmen für t's, die größer sind als 0, dann können wir ein t einmal wegkürzen. Also daraus folgt t mal y minus eta zum Quadrat minus 2, schreiben wir gleich auf die andere Seite, ist größer gleich 2 mal y minus eta transponiert mal nü. Das gilt dann also für alle t in 0, 1. Ohne die 0, weil ich durch die 0 geteilt habe. Und jetzt kann ich das t gegen 0 konvergieren lassen, nehme eine Folge von t, die gegen 0 konvergiert. Dann bedeutet das also, dieser Ausdruck hier rechts, der nicht von t abhängt, ist kleiner gleich allem, was hier vorkommt, egal welches t ich einsetze. Insbesondere kann ich beliebig kleine t's einsetzen, sodass mir dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert. Und das bedeutet, der Ausdruck hier rechts ist kleiner als jede positive Zahl und damit muss er gleich 0 sein. Also daraus folgt 2 mal y minus eta, kann ich die 2 auch weglassen, y minus eta transponiert mal nü ist kleiner gleich 0. Und dann schauen wir, dass das tatsächlich das ist, was wir zeigen wollten. Hieraus folgt dann nämlich, dass y transponiert mal nü kleiner gleich ist y transponiert kleiner gleich ist eta transponiert mal nü, und eta transponiert mal nü, so hatten wir gerade das r definiert, und y transponiert mal nü ist dasselbe wie nü transponiert mal y. Also das war genau das, was wir da oben links hingeschrieben hatten, was wir gerne zeigen wollten. Ja, und das bedeutet also, wir haben tatsächlich mit dieser Konstruktion, also mit dieser einfachen Idee, wir nehmen uns die Bestapproximation, die Orthogonalprojektion, projizieren uns das x auf unsere konvexe abgeschlossene Menge, nehmen uns den Punkt in der Menge, der am nächsten dran liegt, und legen dann durch den eine Ebene so, dass die Normale von der Ebene gerade auf das x zeigen würden. Das ist genau das, was es tut. Das trennt uns die konvexe Menge von dem einen Punkt, der da ist. Wie ist das mit einem Kegel? Machen wir das auch noch. Sei nun zusätzlich... Also alles, was wir bisher gemacht haben, gilt ja einfach für jede abgeschlossene konvexe Menge. Insbesondere gilt das, was wir gemacht haben, für einen abgeschlossenen konvexen Kegel. Also wir wissen jetzt schon, für einen abgeschlossenen konvexen Kegel gilt die Geschichte, da existiert so ein Eta und so ein Nü und so ein R, sodass diese Geschichte schon mal gilt. Die Frage ist, warum gilt die Geschichte dann auch mit R gleich 0? Also sei nun zusätzlich K nicht nur abgeschlossen und konvex, sondern auch noch zusätzlich ein Kegel. Ja, dann nehmen wir uns, dann machen wir erstmal dasselbe, was wir bisher gemacht haben. Wir nehmen uns das Eta, das R und das Nü, so wie wir es bisher konstruiert haben. Also für das oben konstruierte wie das bereits konstruierte μ m r hoch n und klein r m r gilt. Erstmal das, was wir hier schon gezeigt haben, nämlich nü transponiert mal y ist gleich r für alle y in k ist kleiner gleich r für alle y in k. So, da wissen wir schon, so ein nü und so ein r, die existieren. Das heißt aber insbesondere, wenn wir einen Kegel haben, dann ist die 0 mit im Kegel drin. Das heißt, das gilt auch für y gleich 0. Also 0 ist in k. Wenn wir einen Kegel haben, muss immer die 0 mit drin sein. Das heißt, das R, was wir hier konstruiert haben, ist auf jeden Fall schon mal ein R größer gleich 0. Wenn wir einen Kegel haben, kann es nicht sein, dass wir ein R kleiner gleich 0 konstruiert haben. Also das bedeutet schon mal, wir wissen ja, nü transponiert x ist größer als das R, was wir konstruiert haben. Das R, was wir konstruiert haben, ist auf jeden Fall größer gleich 0. Das heißt, die eine Bedingung, nü transponiert mal x, mit demselben nü, was wir vorhin konstruiert haben. Es kann sein, dass wir uns ein zu großes R, ein R größer gleich 0 konstruiert haben. Aber mit R gleich 0 gilt auf jeden Fall auch, dass nü transponiert x größer gleich 0 ist. Also die eine Bedingung, die gilt schon mal mit einfach R gleich 0 gesetzt. Dann ist die Frage, warum gilt auch die andere Bedingung mit r gleich 0? Also wir wissen, nü transponiert y ist kleiner gleich dem r, das wir konstruiert haben. Aber das r, was wir konstruiert haben, könnte auch 37 sein. Warum gilt nü transponiert y auch kleiner gleich 0? Dann nutzen wir die Kegeleigenschaft aus. Wir wissen, k ist Kegel. Und Kegel bedeutet, weil das Einzige, was wir dafür angenommen haben, Lambda y ist in k, für alle y in k und für alle Lambda größer gleich 0. Das nutzen wir aus. Wir wissen nämlich, nü transponiert y ist kleiner gleich das R, was wir konstruiert haben im ersten Teil des Beweises. Das wissen wir gilt für alle y in k. Also für alle y in k gilt diese Geschichte hier. Wenn y in k ist, liegt aber auch lambda y in k. Das heißt, diese Geschichte hier gilt nicht nur für y, sondern sie gilt auch für lambda y. Das kann ich gleich rausziehen auf dem Skalarprodukt. Das heißt, diese Geschichte hier gilt ebenfalls für alle lambda größer als 0, weil lambda y auch da drin liegt. Und das bedeutet aber, dass nü transponiert y auch kleiner gleich r durch lambda sein muss, für alle lambda größer als 0. Also nü transponiert y ist kleiner gleich r durch lambda, für alle lambda größer als 0. Und das heißt, ja, damit kriegen Sie die rechte Seite beliebig klein. Das heißt also, nü transponiert mal y muss auch kleiner gleich 0 sein. Das heißt, das R, was wir im ersten Teil des Beweises konstruiert haben, ist auf jeden Fall etwas, was größer gleich 0 ist. Daraus folgt, die Bedingung an x gilt auch mit R gleich 0. Und die Bedingung an y muss ebenfalls auch mit R gleich 0 gelten, auch wenn das im ersten Teil konstruierte R größer war. Weil dadurch, dass es auf dem ganzen Kegel gilt, können wir das Ganze auch mit R gleich 0 ersetzen. Und damit haben wir beide Bedingungen erfüllt. Und das heißt, wenn wir einen Kegel haben, und wir haben einen Punkt, der außerhalb des Kegels liegt, dann können wir uns unsere Gerade, die beides voneinander trennt, die können wir uns immer so konstruieren, dass die hier durch den Nullpunkt durchgeht. Also die können wir uns immer so konstruieren, dass wir hier, das soll der Nullpunkt sein, durch den Nullpunkt des Koordinatensystems mit durchgehen. Das Ganze wird uns dazu dienen. Das hat im ersten Augenblick, scheint das erstmal nichts mit dem zu tun haben, was wir gerade machen. Aber was wir gerade machen ist, wir möchten gerne diese Karo-Struhn-Tucker-Bedingungen, Optimalitätsbedingungen formulieren. Das heißt, wir möchten aus diesem keine zulässige Richtung ist eine Abstiegsrichtung, das möchten wir irgendwie umformulieren. Aber allerdings werden wir sehen, dass was, also diese Menge, auf der wir uns bewegen, die können Sie als eine Art Kegel ansehen. Also Sie können sagen, Dinge, die Sie beschreiben, können durch lineare Gleichung, durch lineare Ungleichung, da werden wir den Kegel drin wiederfinden und dann werden wir eine Umformulierung finden dafür, dass eine gewisse lineare Ungleichung auf einem ganzen Kegel gilt. Das ist äquivalent dazu, dass gewisse andere Bedingungen gelten. Und diese gewissen anderen Bedingungen werden etwas handlicher sein als das, was wir bisher haben. Und das werden gerade diese Karo-Struhn-Tucker-Bedingungen werden. Dafür brauche ich noch zwei weitere Hilfssätze. Der eine ist ganz einfach und schnell. Eine Tafel wische ich mir trotzdem noch. Wir brauchen noch einen nützlichen Hilfssatz, ich beweise den in fast jeder Vorlesung, die ich halte, kommt der irgendwo mal vor und ich beweise ihn entweder mal irgendwo mit in den Beweis oder ich formuliere ihn als eigenständiges Lemma. Von daher, wenn Sie bei mir Vorlesungen hören, dann haben Sie das schon ein paar Mal gesehen. Wahrscheinlich sehen Sie es auch bei den Kollegen ein paar Mal. Aber es ist sowas, was auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, auch wenn es nur ein Einzeiler ist. Deswegen ist es einfach gut, wenn man da diesen Einzeilerbeweis ein paar Mal gesehen hat. Wann immer Sie eine Matrix haben, eine irgendwie nicht notwendigerweise quadratische Matrix, dann gilt immer, A ist genau dann injektiv. Wenn A transponiert A bijektiv ist. Also Sie wissen, bei quadratischen Matrizen ist injektiv, aus injektiv folgt auch surjektiv, daraus folgt auch bijektiv. Das heißt, da ist injektiv und bijektiv einfach dasselbe. Bei den rechteckigen Matrizen ist es nicht mehr dasselbe, aber es ist A injektiv immer noch genau dann, wenn A transponiert A bijektiv ist. Typischerweise braucht man das schon mal, wenn man Gaußsche Normalengleichung macht, je nachdem, was man da macht, ist das schon mal nützlich mit reinzubringen. Da weiß man, wenn man ein Gleichungssystem hat, ein vielleicht überbestimmtes Gleichungssystem, was aber eine injektive Matrix hat, dann sind die Gaußschen Normalengleichungen tatsächlich eindeutig lösbar. Und der Beweis ist ganz einfach. Und für alle Vektoren V, die wir hier einsetzen können, also hier haben wir m Spalten, das heißt, wir können Vektoren aus dem R hoch m einsetzen. Und dann gilt immer A transponiert A V. Wenn das gleich 0 ist, dann ist das ja gleichbedeutend damit, dass, mal erstmal die eine Richtung, dass jedes Skalarprodukt mit irgendeinem Vektor W transponiert AV gleich 0 sein muss für alle W aus dem R hoch M. Offensichtlich, weil wenn das gleich 0 ist, dann habe ich das Skalarprodukt hier mit einem Nullvektor. Die Rückrichtung gilt aber auch, wenn ich hier jedes W mit reinbringen kann, dann kann ich insbesondere als W auch A transponiert AV wählen. Und wenn ich A transponiert AV wähle, dann heißt das, dann ist das, was hier steht, die Norm von A transponiert AV zum Quadrat. Und wenn das gleich 0 ist, ist also A transponiert AV gleich 0. Also wenn ein Vektor auf jedem anderen Vektor senkrecht steht, dann steht er insbesondere auf sich selber senkrecht. Und das heißt, es muss der Nullvektor sein. Das heißt, hier gilt die Rückrichtung mit der speziellen Wahl, einfach die spezielle Wahl W gleich der Vektor hier, der 0 sein soll. Naja, und das, was hier steht, das ist offensichtlich erfüllt, wenn AV gleich 0 ist, weil dann ist das ja wiederum ein Skalarprodukt mit diesem Vektor hier, mit diesem legenden Vektor hier W transponiert mal A transponiert. Auf der anderen Seite gilt aber auch hier wieder die Hinrichtung, denn Sie könnten sich als W ja gleich V wählen und wenn Sie als W gleich V wählen, dann steht hier V transponiert AV, ist gerade die Norm von AV zum Quadrat. Das heißt, hier gilt auch die Rückrichtung, indem Sie für die Rückrichtung W gleich V wählen. Und hier gilt die Rückrichtung, indem Sie W gleich A transponiert AV wählen. Das heißt also, A transponiert A ist injektiv genau dann, wenn das A injektiv ist. Also das kann, wenn das A injektiv ist, nur sein für den Nullvektor. Das gilt genau dann, wenn A transponiert AV gleich 0 ist. Das heißt, das Ding hier A ist injektiv genau dann, wenn A transponiert A injektiv ist. A injektiv genau dann, wenn A transponiert A injektiv ist. Und A transponiert A ist aber eine quadratische Matrix, für quadratische Matrizen. Ist das dasselbe wie bijektiv. A transponiert A. Bijektiv. Das ist ein nützlicher kleiner Hilfssatz, der uns helfen wird. Und was wir dann am nächsten Dienstag machen werden, ist, wir nehmen uns unsere Bedingung. Wenn wir ein Minimum haben, ein lokales Minimum im restringierten Fall, ist das äquivalent dazu, dass es keine Abstiegsrichtung gibt im linearisierten Tangentialkegel, falls eine CQ gilt. Und die Geschichte werden wir uns umformulieren mit dem sogenannten Lemma von Farkas in das, was dann die Karisch-Kunczuka-Bedingungen ergibt. Und die Karisch-Kunczuka-Bedingungen sind das Analogon zu dem, was sonst Gradient gleich Null ist. Und ein Stück weit kennen Sie die schon, die haben Sie nämlich schon gesehen für den Fall, dass nur Gleichungsnebenbedingungen da sind. Wenn Sie eine Minimierung haben, nur unter Gleichungsnebenbedingungen, haben Sie nämlich wahrscheinlich die Methode der Lagrange-Multiplikatoren in der Analysis gemacht. Und das, was wir herleiten werden, ist quasi die Erweiterung der Lagrange-Multiplikatoren um den Fall, dass wir auch noch Ungleichungsnebenbedingungen mit dabei haben. Das alles dann ab nächster Woche Dienstag und ich danke Ihnen fürs Zuhören.